Von wegen, ein Podcast über die großen und kleinen Dinge im Leben. Wenn Markus in Neuseeland ist, laufe ich auf dem ökumenischen Pilgerweg von Görlitz Richtung Wacher. Hallo ihr Lieben, wie angekündigt, heute eine Folge, die nur einen einzigen Reisetag auf dem Pilgerweg betrachtet, nämlich die Variante, die ich gelaufen bin von Stetten aus über das Konzentrationslager Buchenwald nach Erfurt. Eine Triggerwarnung, ich werde berichten, was ich in dieser Gedenkstätte, in dem Lager gesehen habe, über meine Gefühle dazu. Es wird ein paar Details geben, wer mit diesem Thema schwer umgehen kann, was ich durchaus verstehen kann, weil mir geht es nicht anders. Den möchte ich bitten, einfach zur nächsten Folge zu skippen. Dann spart euch diesen Teil, weil es wirklich alles andere als schön ist. Also Triggerwarnung. Es geht um Konzentrationslager in dieser Folge, unter anderem natürlich. Zunächst aber bin ich in Stetten morgens aufgewacht und ich habe geschlafen, himmlisch gut, und habe mir einen leckeren Filterkaffee gegönnt. Ihr erinnert euch, ich habe mich so gefreut, als ich da angekommen bin. Es gab Filterkaffee und Honig und eine Kaffeemaschine. Und ich habe all das genutzt, habe mein Brötchen gemacht und habe meine Sachen gepackt und mir am Ende noch einen extra Kaffee gegönnt. Und dann bin ich halt in den Tag gestartet. Und es war ein sehr lauer Frühlingsmorgen, würde ich sagen. Es war um die 5, 6, 7 Grad. Und es wurde schnell wärmer. Ich bin um 6.45 Uhr, glaube ich, gestartet und habe dann sehr schnell gemerkt, dass ich wahrscheinlich doch besser eine kurze Hose angezogen habe. Habe aber noch nicht gewechselt, bin erstmal so weitergelaufen, habe dann Schritt für Schritt meine Oberschichten entblättert, sodass ich am Ende nur noch mit einem T-Shirt rumgelaufen bin. Und eine Hose natürlich. Genau. Der Weg führt aus Stetten heraus als Variante des Weges. Das ist das einzige Mal, dass ich quasi den Hauptweg bewusst verlassen habe und mich dieser Variante hingegeben habe, weil ich mir das Lager angucken wollte. Das liegt nur ungefähr 4-5 Kilometer von Stetten entfernt und ich hätte es mir wahrscheinlich nicht verzeihen können, daran vorbeizulaufen. Ich bin ein Mensch, der sich sehr, sehr schwer tut mit dem Thema, weil ich unheimlich empathisch bin, was diese ganze Thematik angeht und das bislang immer vermieden habe, mir solche Gedenkstätten anzugucken, auch im Kleinen, die es bei uns im Raum so gibt. Ich habe mal eine Stadtführung in Köln gemacht, da ging es in so ein Gestapo-Gefängnis und ich war nicht in der Lage, damals dort runterzugehen, weil ich wusste, dort sieht man die Einschusslöcher in den Wänden von den Hinrichtungen, die da stattgefunden haben. Und auch wenn das nur Löcher in der Wand sind, spüre ich in dem Moment dann den Schmerz. Und ich glaube, dass der Weg mich vorbereitet hat, mich dahingehend zu öffnen und das einfach auch auszuprobieren und ganz bewusst diesen Weg zu wählen und mir das anzugucken. Ich habe mich auch gar nicht großartig informiert vorher, was mich dort erwartet, wie erhalten oder nicht erhalten dieses Lager ist, wie diese Gedenkstätte aufgebaut ist, sondern ich bin einfach den Weg gelaufen und habe gesagt, ich lasse das auf mich zukommen. Und das habe ich dann auch gemacht. Der Weg von Stetten aus geht als Variante halt über so einen Feldweg. Den kann man recht einfach laufen. Und dann kommt man an der Ettersburg vorbei. Die Ettersburg ist unweit, ungefähr 3 Kilometer von dem Konzentrationslager entfernt. Und das ist ein Schaffensort, wo Goethe, Schiller gewesen sind und geschrieben haben, aber auch so Persönlichkeiten wie Werner von Braun hat auf dieser Ettersburg Zeit verbracht und es ist auch ein UNESCO-Kulturerbe. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, in welcher Kategorie, aber es ist eine sehr eindrucksvolle Burganlage mit so einem strahlenförmig angeordneten Jagdareal, was man damals angelegt hat und da war noch nichts los. Ich war, wie gesagt, sehr, sehr früh unterwegs und bin dann auch nur daran vorbeigelaufen, habe ein paar Fotos gemacht, mir das angeguckt und den Ort gewürdigt. Und man tritt dann hinter der Burg wieder auf den Weg und läuft dann erstmal durch den Schlosspark, der mit überwältig großen alten Baumbeständen prunkt, bevor man dann nach kurzer Zeit in einen Mischwald kommt, der in erster Linie ein Buchenbestand ist, aber toller Mischwald. sehr abwechslungsreich zu laufen. Auch hier wieder überall Bärlauch auf dem Boden. Es duftet da auch richtig. Man merkt, dass der Bärlauch so langsam in die Blüte geht. Und es gibt diesen knoblauchartigen Geruch, den man dann hat. Und dann läuft der Weg quasi auf den Berg hoch. Man geht eine Steigung, relativ stetig, auch nicht besonders anstrengend, aber es geht stetig bergauf. Und nach ungefähr 3 Kilometern zweigt der Weg dann ab und man kommt durch ein kleines Tor und läuft dann durch so ein Waldareal hindurch, wo hunderte von Metallsäulen stehen, Edelstahlsäulen, ungefähr 2 Meter groß, nicht zu übersehen, stehen alle sehr dicht aneinander. Und wenn man sich diesen Metallsäulen nähert, die sind quasi über diesen ganzen Wald verstreut, dann sind dort Zahlen vermerkt und unbekannt steht mit drauf. Ich habe Zahlen gesehen im Bereich 738. Also man kann davon ausgehen, dass da wirklich hunderte von Säulen stehen und ich habe nicht eine einzige Säule gefunden, auf der ein Name vermerkt war, überall stand unbekannt. Und mir wurde dann klar, ich laufe hier gerade über einen Friedhof. Also das ist quasi nachgelagert oder vorgelagert, je nachdem aus welcher Richtung man kommt, zu dem Konzentrationslager, ein Waldstück, wo man eben Leichen verscharrt hat von Menschen, die dort ums Leben gekommen sind oder die eben umgebracht worden sind von den Nationalsozialisten. Das war der erste Moment, wo ich schlucken musste, wo ich Tränen in den Augen hatte, weil mir bewusst wurde, boah, das hat ein Ausmaß gehabt, das kann man sich als normaler Mensch halt schlecht nur vorstellen. Ich bin den Weg dann weitergegangen, man kommt irgendwann auf der anderen Seite auch wieder durch ein Tor. Ich nehme mal an, das macht man wegen Wildschäden, ne? Wenn da die Wildschweine durchlaufen, sind die Tore halt verschlossen, aber da ist jetzt nichts abgeschlossen, sondern man kann halt da durchlaufen und am oberen Tor, wenn man dort rauskommt, dann steht man quasi an der Außengrenze des Konzentrationslagers. Dort sieht man Betonsäulen, die in einem Abstand von wenigen Metern stehen, wo eben die Stacheldrähte und der Drahtzaun langgelaufen ist mit Stromlitzen. Die Zäune dort sind nicht erhalten, man sieht also nur diese Betonpfeiler an der Stelle und sieht links und rechts dann im Abstand von wenigen Metern, 100 Metern vielleicht, Reste von Wachtürmen, teilweise auch erhaltene Wachtürme. Und dann geht man quasi einfach auf dieses Lager zu, da ist also nichts irgendwie eingezäunt. Ich hatte so in meinem Kopf erwartet, dass das quasi ein geschütztes Areal ist, man eben über eine Information dann reingeht in das Lager, aber man konnte von dieser Seite aus kommend einfach in das Lager reinlaufen. Und das habe ich dann gemacht. Ich bin die Metalltreppe hoch. Das ist quasi das, wenn ich das richtig verstanden habe, das Gegenstück von dem Zeitstrahl, der von dem Schloss Ettersburg quasi da durchläuft, der schon vorher da war. Das ist so eine Jagdschneise, die sich wohl gebaut haben. Und der läuft quasi mitten durch dieses Konzentrationslager. Ne? Der war natürlich vor dem Lager da. Aber dort gehe ich dann hoch und stehe dann auf einmal quasi am einen Ende des Appellplatzes in diesem Konzentrationslager. Und man hat dann den Blick auf ein riesengroßes Areal. Und dieses Areal hat halt keine erhaltenen Gebäude, also die Baracken, die es dort früher gegeben hat, sondern an der Stelle, wo die Baracken gestanden haben, sind im Prinzip nur die Einfassungen der Baracken Außenwände, wenn man so will, auf dem Boden mit Steinen befüllt, sodass man eben sehen kann, wo welche Baracke mal gestanden hat. Und ich war alleine. Ich war völlig alleine auf diesem ganzen Gelände und bin da mit Schlucken und einem ganz komischen Gefühl im Bauch auf dieses Gelände gegangen. Und es sind wenige Gebäude erhalten. Das Haupttor kann man sehen vor dem Appellplatz, ist erhalten und am unteren Ende gibt es noch ein Gebäude, was, glaube ich, so eine Materialkammer war, wo die Wertgegenstände der Menschen, die dort eingeliefert worden sind, aufbewahrt wurden. Und es ist das Krematorium erhalten. Das war allerdings verschlossen zu der Zeit. Ich war um kurz nach 8, glaube ich, dort. Da war halt noch niemand und die Gebäude an sich sind dann abgeschlossen, aber man kann auf das Areal halt rauf. Und neben dem Tor oben waren Kränze niedergelegt anlässlich der Befreiung, der 80-jährigen Befreiung dieses Lagers. Und dort stand wohl seinerzeit, habe ich dann im Verlauf meiner Begehung herausgefunden, ein Mahnmal, was von Häftlingen nach der Liberation des Lagers dort errichtet worden ist, aber das ist nicht mehr erhalten. Die haben so eine Säule dort errichtet innerhalb von kurzer Zeit, als die Alliierten das Lager befreit haben. Ja, und dann steht man dort. Und ich bin fast jede Baracke abgelaufen, habe mir Schilder angelesen, die dort angebracht sind an den Stellen, wo diese Baracken gestanden haben, wo man eben sehen kann, dass die Menschen nach ihrer Ethnie getrennt untergebracht waren in diesen Baracken. Man muss dazu sagen, dieses Lager ist kein Vernichtungslager gewesen, also anders als Auschwitz, wo die Menschen tatsächlich ausschließlich zum maschinellen Vernichten verbracht worden sind, ist Buchenwald zu Beginn der Tätigkeit ein Lager gewesen, wo man eben Systemgegner zunächst festgehalten hat. Also Leute, die quasi gegen den Nationalsozialisten opponiert haben. Und das ist dann aber sehr schnell sehr doll gewachsen. Also es ist im Verlauf der Zeit, wo dieses Lager existiert hat, sind, ich glaube, 270.000 Menschen, über 270.000 Menschen inhaftiert gewesen. 280.000 habe ich mir aufgeschrieben, ich lese gerade hier nach. Wenn diese Zahlen nicht ganz stimmen, wenn die Fakten ein bisschen abweichen, ich rede hier aus meinem Gefühl heraus und habe keine wissenschaftliche Arbeit darüber geschrieben, aber die Zahlen sind alle bekannt. Also 280.000 Menschen ungefähr waren hier inhaftiert. Davon sind 56.000 ums Leben gekommen, sind gestorben an Krankheit, an Unterernährung, an Folter, an Tod durch Erschießen, auf grausame Art und Weise in Käfige gesperrt, hat man dort Menschen erfrieren lassen, ganz bewusst, um sie eben zu demütigen. Das ist dort passiert, in diesem Lager. Und wenn man diese Baracken abgelaufen hat, ich bin dann oben zu dem Tor gegangen, dann gibt es in diesem Tor den Spruch in der Bauhausschriftart, jedem das Seine. Ein zynischer Spruch, den die Nazi-Verbrecher dort haben von Häftlingen oder von einem Häftling gestalten und anbringen lassen. Und dieser Spruch ist, und das ist dann nochmal zynischer, nur von innen aus dem Lager herauszulesen. Das heißt, er ist quasi in das Tor eingearbeitet und wenn man in diesem Lager steht und durch dieses Tor, was vielleicht den Weg zur Freiheit bieten könnte, rausguckt, steht eben dort jedem das Seine. Und sein Zynismus und Dreckigkeit nicht zu überbieten, was sie dort mit den Menschen gemacht haben. Die Zeit verflog. Dieses Lager ist groß. Der Weg um das Lager rum sind, glaube ich, 4 Kilometer, wenn man einmal rumläuft. Also 1 Kilometer mal 1 Kilometer ungefähr im Rechteck ist dieses Lager groß. Es schließen sich an dieses Lager noch andere Lagerteile im Süden an. Da gibt es noch Gebäude, weil dieses Lager nach seiner Liberation von den Sowjets weitergeführt worden ist. Die haben dann im Nachgang dort NSDAP-Funktionäre, Nazis in erster Linie gefangen genommen, aber haben auch da nicht so genau hingeguckt, das muss man auch ehrlicherweise sagen. Und es sind auch viele Leute einfach, weil sie die falsche Nase hatten, danach auch noch dort inhaftiert worden und auch dort ums Leben gekommen. Aber das soll das auf gar keinen Fall relativieren. Die Nazis haben das Lager errichten lassen von den Häftlingen dort, die dort unter katastrophalen Bedingungen gelebt haben und zumeist eben auch gestorben sind. Es war dann kurz vor 10 und die Gebäudeteile wurden geöffnet und ich war eigentlich schon fast auf dem Weg nach draußen, weil ich weiter wollte und weiter musste auch. Und ich hatte einen langen Weg vor mir bis nach Erfurt. Aber ich bin dann nochmal rein in das Lager und bin durch das Krematorium gegangen. Das ist eines der Gebäudeteile, die eben dort erhalten sind. Und das Krematorium ist erst, ich glaube, 1940 errichtet worden, also zu einem relativ späten Zeitpunkt. Da hat das Lager schon ein paar Jahre existiert. Aber die Nazis sind den Leichenbergen nicht mehr Herr geworden, die dort zu bewältigen waren, die man dort irgendwie, ich sag's so blöd, wie es ist, entsorgen musste, damit die Leichen sich nicht weiter stapelten. Und dann hat man ein Krematorium bauen lassen. Und durch dieses Krematorium kann man eben durchlaufen. Dort sieht man eben 6 Öfen, die nebeneinander stehen, mit einem Schienensystem, wo die Leichen draufgelegt und dann eben ja, der Verbrennung zugeführt werden konnten. Bevor man aber in diesen Raum reinkommt, gab es davor eine Pathologie, wo die Nazi-Ärzte in Anführungszeichen sich darum gekümmert haben, falsche Todeszeugnisse auszustellen, damit, wenn Verwandte nachgefragt haben, was die Todesursache war, man eine plausible Todesursache geben konnte. Das war natürlich alles fadenscheinig. In erster Linie hat man diesen Raum dazu genutzt, Wertgegenstände aus den Leichen zu entfernen, also Goldzähne herauszubrechen zum Beispiel, um diese dann eben für andere Sachen zu verwenden. Es sind auch Schrumpfköpfe dort hergestellt worden aus den Menschen. Es sind aus der Haut der Menschen Alltagsgegenstände erstellt worden. Also man kann sich das nicht vorstellen, wie grausam der Gedanke sein muss, aus einem Menschen einen Spaßgegenstand wie ein Schrumpfkopf zu formen und den dann eben als Gimmick quasi umherzureichen. Aber das ist passiert dort. Ein weiterer Teil, der da zur Besichtigung steht, ist ein Nachbau der sogenannten Genickschussanlage. Der Aufschrift nach sind 9000 sowjetische Gefangene dort über diese Genickschussanlage hingerichtet worden. Das kann man sich so vorstellen, dass das auch wieder so ein Arztvorraum ist und dann hat man da einen Raum, wo eine Messlatte an der Wand hängt, wo man den Leuten dann wahrscheinlich gesagt hat, bitte da hinstellen, wir müssen sie eben vermessen, und dann hat man diese Messlatte oben auf den Kopf gekriegt und die war halt in der Wand befestigt, und damit die hoch und runter gehen konnte, war da ein Schlitz in der Wand, und auf der Rückseite stand eben jemand, der dann eben mit einem Gewehr, einer Pistole, was auch immer, einen Genickschuss eben vollführt hat und so die Menschen dort reihenweise hingerichtet hat. Ich belasse es dabei bei der Betrachtung. Ich habe das Lager als... Das ist ein schwerer Punkt in meinem Leben gewesen, sich das anzugucken. Ich bin trotzdem dankbar, dass ich es gemacht habe, weil es mir bewusst gemacht hat, so etwas darf unter gar keinen Umständen jemals wieder passieren. Dass Menschen zu so etwas fähig waren, sollte uns eine Mahnung sein. Wir haben leider vereinzelt auch wieder Kräfte und Ideen gut im Raume schweben, was quasi den Boden ebnet für etwas, was vielleicht am Ende in so etwas eskaliert. Wir müssen achtsam sein, das darf nicht passieren. Wir dürfen nicht mehr wie Tiere sein, wenn es darum geht, mit anderen Menschen umzugehen. So, das zu dem Teil des Lagers. Ich bin dann aus dem Lager raus. Man läuft dann entlang des Lagerzaunes. Der ist an der Stelle, wo das Tor ist, das Haupttor ist, an dem diese zynische Inschrift angebracht ist, ist der quasi nachgebaut, glaube ich. Also ich meine, das ist bestimmt kein Originalzaun mehr, das dürfte lange verrostet sein. Aber der ist eben nochmal nachgebaut worden. Und man läuft dann quasi auf diesem Pfad der SS-Wachleute, die quasi außen um den Zaun herum gelaufen sind. Es gibt ein Informationszentrum oben noch, einen Kinosaal, das habe ich mir alles nicht gegeben. Zum einen aus Zeitgründen, zum anderen auch, weil ich emotional damit wahrscheinlich überfordert wäre. Da bin ich ganz ehrlich. Ich bin dann weitergelaufen und dann ist es zum Glück so, dass der Weg in seinem weiteren Verlauf, und das ist jetzt ein harter Cut, ich weiß, in seinem weiteren Verlauf ein in die Arme schließt und das Gesehene quasi versucht zu trösten. So habe ich das empfunden, weil der Weg, der dann läuft, läuft auf einem tollen Wald- und Wiesenareal entlang, was sehr weitläufig ist. Man guckt tief ins Tal runter und sieht unten auf dieser Ebene die einzelnen Ortschaften. Im Hintergrund konnte ich schon Erfurt ausmachen, im Dunst, und ich habe das genossen, da rauszugehen, und habe mich dann erstmal da eine halbe Stunde in die Sonne gelegt und einmal tief durchgeatmet und das Gesehene versucht zu verarbeiten. Aber der Weg, der danach sich anschließt, ist wirklich ein heilsamer Weg. Von daher hatte sich diese Variante nicht nur wegen dem Lager, sondern auch wegen der Beschaffenheit der Wege schon gelohnt. Es geht dann bergab und man kommt irgendwann runter ins Tal. Dort liegt noch eine kleine Ortschaft und ich müsste jetzt suchen, wie der Name der Ortschaft ist. Aber ab da ist man dann quasi ja, unten im Tal und läuft wieder geradeaus und das geht dann eben relativ über Feld, Wiesenwege und später dann asphaltierte Stücke bis hinein nach Erfurt. Ja, und in Erfurt, da war irgendwie jeder auf den Beinen, glaube ich, der irgendwie in der Stadt unterwegs sein konnte. Die Straßen waren vollkommen überfüllt, es war ein Samstag, es war strahlend blauer Sonnenschein. Ich konnte ganz schwer nur durch diese Stadt durch. Es war auch irgendwie eine Kirmesveranstaltung direkt vor dem Dom, die mit Sicherheit auch dafür gesorgt hat, dass noch mehr Menschen da waren. Ich war auf jeden Fall richtig überfordert mit meinem Rucksack, mich durch diese Menschenmenge da zu drängen. Ich habe den ganzen Tag eigentlich so wenig Menschen gesehen und auf einmal wird man da konfrontiert mit so vielen Menschen. Und ich bin dann auch ganz schnell nur irgendwie an diesen Sehenswürdigkeiten, ne, der Krämerbrücke vorbei. Ich bin nicht mal drüber gelaufen. Ich habe die schon mal besucht. Ich war schon mal in Erfurt. Und bin dann meinen Weg zum Dom hoch und in dem Dom die Stufen hochgelaufen, was am Ende der Reise, das waren auch wieder irgendwie 30 Kilometer, die ich hatte an dem Tag, schon echt eine Herausforderung war, da nochmal die Stufen hoch zu klemmen. Und im Dom wollte ich mir mein Stempelchen abholen, aber im Dom war gerade eine Messe. Und die Messe war in dem linken Teil des Doms und der rechte Teil des Doms war quasi offen für Besichtigungen, für Touristen, die da eben durch sind. Und damit dieses Szenario der Messe niemand stört, hat dort eine Frau gesessen, die quasi dafür Sorge tragen sollte, dass eben nicht Touristen jetzt auch noch irgendwie in den Raum der Messe reinlaufen. Und mit der habe ich mich dann kurz unterhalten, habe gefragt, wissen Sie, wo ich den Stempel bekomme? Und dann ist sie ganz freudig aufgesprungen und hat gesagt, ja, den kriegen Sie bei mir. Kommen Sie mit. Und hat sofort ihren Posten verlassen. Und ich habe insistiert und habe gesagt, hey, Sie brauchen jetzt nicht hier wegzugehen. Wir können auch warten, bis die Messe rum ist. Nein, nein, das ist alles in Ordnung. Sie sind auch nicht der erste Pilger heute. Es sind heute schon zwei von hier losgelaufen. Und dann kamen wir so ein bisschen ins Gespräch und ich habe erzählt, okay, ich bin nicht von hier losgelaufen, sondern bin jetzt hier angekommen. Und dann haben wir uns über den Pilgerweg unterhalten und es hat sich ein ganz tolles Gespräch erspannt. Und long story short, sie träumt selber auch davon, diesen Weg zu laufen, hat aber ganz große Bedenken. Wie komme ich regelmäßig an mein Wasser? Was ist mit den Unterkünften unterwegs? Was ist, wenn ich mal keine Unterkunft bekomme? Werde ich diesen Rucksack tragen können? Und ich konnte eben aus meiner eigenen Erfahrung jetzt nach 14 Tagen routinierter Pilgerschaft, Zwinker-Smiley, eben berichten, dass ich genau diese gleichen Sorgen am Anfang hatte und die spätestens am dritten Tag einfach weg waren, weil man merkt, dass dieser Weg einen begleitet. Also der Weg sorgt dafür, dass du alles bekommst, was du brauchst und irgendwie hat alles funktioniert. Und wenn etwas nicht funktioniert, dann ergibt sich etwas anderes daraus und man kann das annehmen. Und wir hatten ein tolles Gespräch, ich habe ein Stempelchen bekriegt und bin danach dann eben in meine Pilgerherberge, das Opera-Hostel, ein sehr schönes Hostel in Erfurt, habe mich da einquartiert, bin danach noch kurz in einem Irish Pub gewesen und habe dort eine Kleinigkeit gegessen und einen Guinness getrunken und auch da wieder ein super Gespräch gehabt mit einem ganz netten jungen Mann, der Gerold, ich hoffe, ich habe den Namen richtig behalten, Gerold, wenn nicht, dann schreib mir und ich übersynchronisiere das mit deinem Namen hier. Wir haben lange uns unterhalten. Gerold arbeitet in dem Laden, das wusste ich aber zu diesem Zeitpunkt nicht, weil er ganz normal als Gast an der Theke saß und wir kamen in das Gespräch über den Pilgerweg und auch über sein Leben, über mein Leben, meine Motivation, diesen Weg zu laufen und wir hatten sehr schnell einen sehr tiefen Austausch und das war ein tolles Gespräch, Gerold. Dankeschön für deine Offenheit. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, mir zuzuhören. Und ja, das hat den Abend so richtig rund gemacht. Und ich bin dann mit vollem Bauch und gestilltem Durst in meine Herberge und bin dort auch wieder sehr früh schlafen gegangen. Das war mein Tag bis nach Erfurt. Ich schließe es damit. Es ist eine lange Folge geworden, trotzdem es nur ein Tag war. Aber das ist der Besonderheit des Zwischenstopps geschuldet. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht krumm, dass ich da ein bisschen länger spreche und vielleicht auch persönlich appelliere, dass wir aufpassen müssen, dass sowas nicht mehr passiert. Ich bin jetzt in Gotha, das heißt, ich bin heute von Erfurt nach Gotha weitergelaufen und habe jetzt noch einige Tage vor mir und werde auf jeden Fall noch einen Podcast machen für die restlichen Tage, vielleicht auch noch zwei Folgen, je nachdem, was noch so alles passiert. Ich freue mich, wenn ihr dann wieder einschaltet und danke euch fürs Zuhören und sage Bon Camino.